Deutschlandfunk Kultur. Vollbild. Das Filmmagazin. Mit Susanne Burg.
Okay, so what do you call yourself? Eh? Como se llama?
Antonio Montana. And you? What you call yourself?
Antonio Montana in Brian De Palmas Film Scarface. Eine der vielen legendären Rollen, die Al Pacino im Laufe seiner 50-jährigen Karriere gespielt hat. Heute wird der Schauspieler aus der Bronze 80 Jahre alt. Wir verbeugen uns.
Top 5.
Wir gratulieren einem der großen Charakterdarsteller des amerikanischen Films, bekannt geworden durch seine Auftritte als Mafioso in Der Pate oder in Scarface. Heute feiert Al Pacino seinen 80. Geburtstag. Für seine Top-5-Kolumne hat Hartwig Tegler lange ausgewählt, aus den rund 60 Filmen, in denen Al Pacino seit 1969 mitgewirkt hat. Das hier ist seine Verbeugung.
Würden Sie jetzt den Film starten?
Schauspielkunst, das ist.
And to move on from a life you know to a life you may not know and find out about it.
Das ist, von deinem eigenen Leben in eines zu treten, das du möglicherweise nicht kennst, und das Gefühl zu bekommen, mit etwas verbunden zu sein, das größer ist als dein Leben.
Get a sense that you're involved in something that's bigger than your life.
Schauspielkunst und Kino, bigger than life.
Lust auf einen Film?
Platz 5. Serpico von Sidney Lumet, 1973.
Ein Jahr nachdem er zum Weltstar geworden war als Mafia-Pate Michael Corleone, ist Pacino in diesem düster-realistischen Drama Frank Serpico. Der New Yorker Cop entlarvt die Korruption im Polizeiapparat.
Hier, ich gebe dir deinen Anteil gleich.
Nein, ich bin nicht drin.
Was heißt, du bist nicht drin?
Was ich gesagt habe, ich bin nicht drin, ich nehme kein Geld.
Du Idiot.
Ging vom jungen Mafia-Paten Eiseskälte und extreme Bedrohlichkeit aus, ist dieser Whistleblower-Cop ein Idealist im Hippie-Outfit, dessen Desillusionierung sich langsam in Al Pacinos Gesicht einschreibt.
Platz 4.
Hat Ihnen schon mal ein Mann eingeblasen?
Ein Mann? Nein.
Cruising von William Friedkin, 1980.
Pacino erneut als junger New Yorker Cop. Der ermittelt undercover in der Leder- und SM-Schwulen-Szene. Die Begegnung mit schwulen Lebenswelten, Hedonismus mit Lust und Abgründigkeit stößt den heterosexuellen Steve in die Abgründe eigener verbotener Zone.
Ich bin müde. Nancy, was ich jetzt tue, geht nicht spurlos an mir vorüber.
Ich verstehe nicht, was in dir vorgeht.
Ich verstehe es auch nicht.
Das Abgleiten und der verzweifelte Versuch, sich wieder in das zu retten, was einst die eigene Normalität war, zeigt Al Pacino in einer verstörenden Intensität.
Platz 3. Engel in Amerika von Mike Nichols, 2003.
Das Aufkommen von AIDS und die Reagan-Ära sind Themen der Miniserie. Im Mittelpunkt der schillernde Roy Cohn, Anwalt, Berater, ehemaliger Mitarbeiter von Joe McCarthy, einflussreicher Reaktionär, Schwuler, Schwulenhasser und AIDS-krank, der nicht sein will, was er ist.
Roy Cohn ist ein heterosexueller Mann, Henry, der mit Kerlen vögelt.
Okay, Roy.
Und wie lautet meine Diagnose, Henry?
Sie haben AIDS, Roy.
Nein! AIDS ist das, was Homosexuelle haben. Ich habe Leberkrebs.
Wenn Roy Cohn seinen Arzt zwingt, eine andere Diagnose zu notieren und mit ihm über Macht und Sex diskutiert, lächelt Al Pacino die ganze Zeit, scheinbar freundlich. Aber dieses Lächeln lässt uns erstarren. Es ist untergründig, weil in ihm das Bewusstsein skrupelloser Macht aufscheint. Nach dem Overacting, das Pacino in vielen seiner Filme in den 80er und 90er Jahren auf der Leinwand mitunter nervig zelebrierte, ist er hier wieder am Kern seiner Kunst, mit minimalistischen Mitteln eine verstörende Wirkung zu entfachen.
Platz 2. Insomnia, Schlaflos von Christopher Nolan, 2002.
Ermittler im fremden Land, noch eine Cop-Rolle. Will, der Polizist aus L.A. mit seinem Partner in Alaska. Will hat zu Hause Dreck am Stecken und erschießt seinen Partner. Unfall? Absicht?
Will, nicht reden. Du wolltest mich erschießen.
Die Helligkeit durch die Mitternachtssonne macht es Will unmöglich zu schlafen. Und langsam, mit zunehmender Müdigkeit, fängt seine Persönlichkeit an, quasi zu zerfallen, was Al Pacino mit verstörender Präzision spielt. Und wir die ganze Zeit den Eindruck haben, als ob hier einer schlafwandelt, während er durch den Boden seiner Existenz bricht.
Sag schon, wie wirst du es tun?
Platz 1, Stand-Up Guys von Fisher Stevens, 2012.
In meiner Wohnung, während du schläfst.
Das hat doch irgendwie keinen Biss, das hat doch keinen Stil.
Wie soll ich es denn dann tun?
Ich weiß nicht. Das ist das Problem.
Ein Mann kommt nach 28 Jahren aus dem Knast, sein bester Freund holt ihn ab. Aber der, Christopher Walken spielt ihn, hat den Auftrag des Gangsterbosses Val, El Pacino, zu erschießen. Rache. Zwei alte Männer auf dem Weg in die Hölle oder zu ihrer Erlösung. Genre kostet nicht viel mehr. Aber die Momente, wenn Al Pacino im Diner sitzt und über die Vergangenheit, verflixte Lebenssackgassen und verpasste Auswege redet, wenn wir Pacino sehen, wie er da sitzt, das Gesicht, die Schultern, Arme und Hände über dem Tisch, ein Blick zur Seite, ein verschmitztes Grinsen oder ein melancholisch trauriger Ausdruck, ein heruntergezogener Mundwinkel oder die Augen, die für einen Moment geschlossen sind. Es ist offensichtlich, dieser grandiose Schauspieler kann, nur auf einem Stuhl, am Tisch sitzend, ein ganzes Epos über einen Menschen erzählen.
Al Pacino, der Meister des Minimalismus. Er feiert heute seinen 80. Geburtstag. Heute Abend gibt es auch einen Dokumentarfilm über den großen New Yorker Schauspieler im Fernsehen. Dazu gleich mehr. Eine der großen Ikonen Hollywoods wird heute 80. Hartwig Tegeler hat gerade schon seine Top 5 Filme mit Al Pacino vorgestellt. Nun wollen wir noch über Al Pacino sprechen. Mit dem Dokumentarfilmer Lukas Hoffmann. Guten Tag, Herr Hoffmann.
Guten Tag.
Ja, heute Abend läuft Ihr Film Al Pacino, Star wider Willen bei Dreisat. Es ist eine Erstausstrahlung. Der Titel Ein Star wider Willen. Ist es das, was sich bei Ihnen bei der Recherche auch herauskristallisiert hat, dass Al Pacino eigentlich gar nicht so richtig berühmt werden wollte?
Ja, er ist eigentlich relativ unverhofft beim Film gelandet, kommt eigentlich von der Bühne, vom Theater her. Da ist er auch bis heute eigentlich zu Hause. Das sagt er auch selbst von sich. Und ja, es heißt immer so schön, er wurde so ein bisschen ins Rampenlicht gestoßen. Also man muss schon sagen, er ist ein sehr scheuer Star, ein sehr zurückhaltender und schüchterner Charakter eigentlich, der nicht so sehr das Rampenlicht mag.
Er gab 1969 sein Debüt am Broadway. Sie beleuchten dann auch im Film, dass er eigentlich am liebsten beim Theater geblieben wäre, aber ja, sein großer Teil seiner Karriere war ja dann doch beim Film. Warum ist er dann eigentlich doch zum Kino gegangen?
Ja, er ist zum Film gekommen, eigentlich eher zufällig. Also es gibt da einen Regisseur in New York, den wir auch interviewt haben, Jerry Schatzberg, ein relativ berühmter Fotograf, der ihn entdeckt hat, mehr oder weniger, beziehungsweise in einer Broadway-Aufführung gesehen hat, das Potenzial erkannt hat und ihn dann für seinen ersten Film engagiert hat. Das war, ja, heute würde man sagen, ein ziemlicher Autorenfilm, Nischenfilm, Panic in Needle Park. Und das war eigentlich seine erste richtige Hauptrolle. So ist er beim Film gelandet und da ist er dann auch geblieben, genau.
Die Rolle, die ihn dann berühmt gemacht hat, war Michael Corleone in Der Pate 1972. Er war damals unbekannt, er hatte eben gerade in dem von Ihnen erwähnten Film mitgespielt. Was waren damals eigentlich die Reaktionen? Warum hat man gerade auf ihn so reagiert?
Hollywood wollte gerade für den Paten, hatte eine ganz andere Vorstellung von diesem Film, wie der aussehen soll. Der sollte vielmehr an diese ganzen Hollywood-Ikonen, großen Filme andocken. Und für die Rolle im Prinzip des Michael Corleone suchte man eigentlich einen Star, ja, der andere Vorstellungen erfüllte. Und er war überhaupt nicht gewollt. Also vielmehr von allen wirklich abgelehnt durch die Bank. Zu kleinwüchsig, zu schüchtern, seiner Natur entsprechend. Und natürlich chronisch unsicher am Set. Also er wusste überhaupt nicht, was er da tut. Und hat wirklich viele schlaflose Nächte zugebracht während dieser Drehzeit. Das war ein hartes Brot für ihn.
Und warum hat er dann im Film doch so einen durchschlagenden Erfolg gehabt?
Es gibt im Film eine Schlüsselszene, die nennt sich Solozzo-Szene, wo er im Prinzip diese Entwicklung er ist ja tatsächlich dieser schüchterne College-Boy, sage ich jetzt einfach mal zu Anfang, und steigt dann auf zum Paten, zum Mafia-Chef. Und da gibt es eine Schlüsselszene, wo man wirklich diesen Moment miterlebt, wo er zwei Gegenspieler eiskalt um die Ecke bringt und quasi in dem Moment sich verwandelt zum eiskalten Killer und Bösewicht Michael Corleone, wenn man so will. Und das ist total interessant, dass er das alles tut durch wirklich total minimalistisches Schauspiel, also wirklich durch minimale Gestik und Mimik. Agiert gar nicht groß, dieses Overacting, was ihm auch vorgeworfen wird, das kommt ja erst später. Vielmehr lässt er wirklich seine Gesichtszüge für sich sprechen und lässt trotzdem den Zuschauer tief in seine Seele blicken. Das zeichnet ihn, finde ich, auch aus und macht ihn zu einem solch großen Schauspieler.
Er ist ja auch beim Actors Studio gewesen bei Lee Strasberg, also jener Schauspielschule, die fürs Method Acting so bekannt wurde. Inwieweit war er durch und durch dann auch ein Method Actor? Das heißt immer wieder, er verliert sich in seinen Rollen und es gäbe so einen unglaublichen Realismus seines Schauspiels.
Ja, das ist auch so. Also das hat mir wirklich jeder Interviewpartner hatte da eine Anekdote mindestens parat, wo er wirklich diese Charaktere bis nach Hause mitschleppt, litt ja auch sein Privatleben deutlich drunter. Das ging dann wirklich so weit, dass er zur Zeit von Serpico, als er den Bullen spielt, meinte, auf dem Rückweg vom Set, also nach Drehschluss, einen LKW anhalten zu müssen, weil er dachte, er wäre wirklich Polizist im echten Leben. Zückte dann versuchte seine Polizeimarke zu zücken, die er natürlich nicht hatte. Und da wurde ihm bewusst, okay, ich bin gar nicht Serpico. Also so weit ging wirklich seine Identifikation mit den Rollen und Figuren. Das ist Wahnsinn.
Sie haben Sie ja schon gesagt, mit verschiedenen Weggenossen gesprochen, mit seiner Schauspielkollegin und langjährigen Lebensgefährtin Marthe Keller etwa, mit dem Biografen Larry Grobe. Und die sagen alle immer wieder, naja, er war auch ein bisschen unberechenbar, mal sehr zugänglich, mal sehr scheu. Marthe Keller sagt, im Film Bobby Deerfield, wo er einen Rennfahrer in der Sinnkrise spielt, das sei seine persönlichste Rolle gewesen. Stimmen Sie zu?
Das würde ich schon so unterschreiben. Man merkt ihm das an. Ich muss jetzt ganz ehrlich gestehen, es ist nicht einer seiner Glanzpunkte, seiner Karriere, schauspielerisch. Aber umso mehr merkt man ihm im Prinzip diese private Sinnkrise auch an. Er hatte wirklich jahrelang Depressionen. Man sagt sogar, oder er hat es selbst in einem Interview zugegeben, dass er wirklich 25 Jahre lang den Psychiater besucht hat, nach der Rolle des Paten, diesem überschäumenden Erfolg über Nacht. Das hat ihn total belastet und überrascht einfach und überrumpelt. Und ich finde, gerade bei Bobby Deerfield merkt man ihm das deutlich an. Also das ist wirklich nicht eins der Glanzlichter seiner Karriere. Und ja, da gibt es einzelne Situationen. Und Marthe Keller weiß es mit Sicherheit am besten, weil sie 7 Jahre lang seine Freundin war.
Er hat ja sehr unterschiedliche Rollen gespielt, vom Polizisten, der einen Korruptionsskandal in Serpico aufdeckt, über einen Bankräuber in Hundstage bis zum Rennfahrer in der Sinnkrise, eben im erwähnten Bobby Deerfield. Gibt es etwas, das sich durchzieht in seinen Rollen, abgesehen von dem, dass er sich verliert in seinen Rollen oder hineinbegibt?
Ich glaube schon, dass es was gibt, was sich durchzieht in seiner Schauspielkunst. Das ist vor allem einfach dieser starke Kontrast-Gegensatz, dass er einerseits dieses sehr Extrovertierte, dass man als Zuschauer fast das Gefühl hat, Stichwort Overacting, der brüllt die ganze Zeit nur rum, der schreit alle zusammen. Und andererseits gibt es dann aber wirklich diese ganz, ganz ruhigen, emotionalen, sehr intensiven Momente, wo er wieder gar nichts sagt. Und wirklich, man blickt ihm ins Gesicht und man kann in seinem Gesicht alles ablesen. Und davon lebt, finde ich, seine Schauspielkunst. Und das zeigt sich eigentlich, diese Dialektik fast, zeigt sich in allen seinen Filmen.
Sie haben ihn gar nicht selber interviewt für den Film. Hat es nicht geklappt oder war das eine bewusste Entscheidung?
Da muss ich ehrlich gestehen, das hat leider nicht geklappt. Wir waren ganz, ganz oft auch auf der Drehreise, hing das noch in der Luft. Also die Anfrage hat sich sehr hingezogen. Ich habe den Eindruck, dass er wirklich, auch wenn man das nicht glauben mag als Schauspieler, weil man ihn ganz anders erlebt vor der Kamera, dass er wirklich so wahnsinnig zurückhaltend und schüchtern ist, dass er das gar nicht wollte, über sein eigenes Leben reden, so ausführlich. Und wir waren im Actor-Studio, wir durften da drehen, das darf sonst kein anderes Team, da kam jahrelang überhaupt keiner rein, das hat er uns freigegeben, dort zu drehen, hat aber darum gebeten, nicht selbst vor die Kamera treten zu müssen. Gibt es noch eine ganz nette Anekdote, wenn ich die noch erzählen darf. Der Produzent oder der Co-Produzent vom Paten, Gray Frederickson, den ich in Los Angeles getroffen habe und interviewt habe, der erzählte dann plötzlich, ja, ich war gestern mit Elle spontan Abendessen. Wir haben uns seit 20, 30 Jahren nicht mehr gesehen und wir sind uns gestern im, ich weiß nicht welchen, 4-Sterne-Restaurant, sind sie sich tatsächlich begegnet und haben zusammen gespeist. Da erzählt er ihm auch noch davon. Sprich, Al Pacino weiß von diesem Projekt, weiß von diesem Film, er hat aber letztendlich abgesagt. Was ich im Endeffekt auch gar nicht so schlimm fand, weil es ist immer schwierig, über sich selbst zu sprechen und es wäre ein komplett anderer Film gewesen.
Larry Grobe, sein Biograf, den er seit vielen Jahren kennt, Der sagt auch, dass selbst er an seine Grenzen gekommen ist, dass es bestimmte Sachen gibt, über die er nicht sprechen möchte, wie zum Beispiel den frühen Tod seiner Mutter.
Also das gerade mit dem Tod seiner Mutter, das hat ihn sehr schwer belastet. Und da spricht er tatsächlich bis heute fast gar nicht drüber. Man weiß es nicht genau. Ihr Verhältnis muss sehr eng gewesen sein. Es ist insgesamt sowieso so, dass er einen sehr, sehr, wie ich das mitbekommen habe, sehr, sehr kleinen, eingeschränkten Freundeskreis hat, wo eben Larry Grobel auch zu zählt. Also er hält sich da wirklich sehr bedeckt, muss man sagen, was sein Privatleben angeht. Und ist vielleicht auch mittlerweile von dem ganzen Hype um The Irishman oder Hunters, er ist ja gerade wieder in aller Munde, auch vielleicht ein bisschen genervt einfach, kann man ja auch verstehen.
Ja, es ist doch aber erstaunlich, dass ein quasi 80-jähriger, 79-jähriger Mann so wahnsinnig aktiv weiterbleibt. Wenn man seine Filmografie sich anschaut in den letzten Jahren, jedes Jahr mindestens ein Projekt. Und The Irishman, nochmal der große Auftritt der alten Garde, der Film von Martin Scorsese, wo er den Gewerkschafter Jimmy Hoffa spielt. Jetzt die Serie Hunters, wo er einen Nazi-Jäger spielt. Haben Sie eine Erklärung, warum er eigentlich immer weitermacht?
Ich glaube, der wird weitermachen, bis er irgendwann tot vor der Kamera umfällt, ist mein Eindruck, weil er einfach dafür lebt. Also das ist, Marte Keller sagt das so schön, dass das Private ist, bei ihm das Berufliche. Also der kennt eigentlich nur die Schauspielkunst und nichts anderes. Deswegen schleppt er die ganzen Rollen und Figuren ja auch mit nach Hause. Ich wundere mich einfach, dass er gefühlt auch in The Irishman, gut, da gab es ja diese Verjüngungskunst, aber gefühlt auch so, dass er gar nicht altert. Also das ist ein Energiebündel sondergleichen. Ich habe da wenig Vergleiche, so was große Schauspieler angeht, die noch so vor Energie strotzen vor der Kamera. Also Respekt.
Al Pacino feiert am heutigen Samstag seinen 80. Geburtstag und aus diesem Anlass sendet Dreisat heute um 22.15 Uhr den Dokumentarfilm Al Pacino, Star wider Willen. Regisseur ist Lukas Hoffmann. Vielen Dank, Herr Hoffmann.
Vielen Dank auch.
Wir wollten Ihnen allen zurufen, das Kino, es soll leben.
Das sagte der Präsident der Deutschen Filmakademie Ulrich Mattes gestern bei der bislang wohl ungewöhnlichsten Preisverleihung der Lolas. Ohne Gäste als Fernsehshow mit rund 100 Schalten in die Wohnzimmer von Preisträgern fand der wichtigste deutsche Filmpreis statt. Wir sprechen in dieser Stunde über die Veranstaltung und wir sprechen auch mit den Preisträgern. Und es gibt unseren wöchentlichen Update über die Filmwelt in Corona-Zeiten. Während in den USA schon wieder die ersten Kinos öffnen sollen, stellt sich in Europa die Frage, ob dieses Jahr überhaupt noch Filmfestivals stattfinden können. Cannes und Venedig schicken über die Medien merkwürdige Botschaften hin und her, während in Deutschland Filmfestivals eher ins Internet wandern. Die großen Gewinner sind im Moment Streamingdienste. Christian Berndt mit seinem Update über die Filmwelt in Corona-Zeiten.
Cannes 2019. Einer der schillernden Höhepunkte, der Auftritt des Teams von Tarantinos Once Upon a Time in Hollywood. Das diesjährige Filmfestival wurde Corona-bedingt verschoben, aber absagen will Festivalchef Thierry Frémaux den Wettbewerb noch nicht. Zuletzt brachte er eine Kooperation mit dem Filmfest Venedig ins Spiel. Dort zeigt man sich von der Idee allerdings wenig begeistert. Auch Ludwig Sporer von der AG Filmfestival hält den Vorschlag für unrealistisch.
Die Kooperation zwischen Venedig und Cannes zweifle ich, dass das stattfinden kann, weil natürlich sind es Kontrahenten und ich nenne es scherzeshalber schon mal The Great Cannes-Venice Beef.
Dass das Filmfest Venedig im Herbst überhaupt stattfinden kann, hält Sporer für sehr fraglich. Die AG Filmfestival, in der sich letztes Jahr über 60 deutsche Filmfestivals zusammengeschlossen haben, hat nun einen Code of Ethics veröffentlicht.
Ja, es geht darum, Code of Ethics Mindeststandards festzulegen. Also, dass wir uns alle darauf einigen, dass zum Beispiel die Frage von Diversität und auch Nachhaltigkeit eine zentrale Rolle in einem Festival spielen sollen. Und natürlich ist der Punkt faire Arbeitsbedingungen auch ein ganz zentraler Punkt, weil Kulturarbeit ist prekär und das wird gerade in der Corona-Krise auch sehr deutlich.
Künstlerverbände kritisieren eine mangelnde staatliche Unterstützung für Künstler. Statt Hilfe zum Lebensunterhalt gäbe es von Seiten des Bundes nur die Möglichkeit, Betriebsausgaben geltend zu machen und die hätten freie Künstler oft gar nicht. Die großen Filmfestivals sieht Sporer nicht in Gefahr, aber bedroht seien die kleineren der rund 400 Filmfestivals in Deutschland.
Also ich bin ganz klar der Meinung, dass auch gerade die kleinen Festivals eine wesentliche kulturelle Bedeutung haben für die Städte, in denen sie stattfinden. Das sind ja auch oft Spartenfestivals. Ob das jetzt ein Queerfilmfestival ist, was eine gewisse Funktion in der Community hat, aber auch länderspezifische Festivals, die auch eine Möglichkeit geben, Austausch zu haben.
Das war unsere BRD. Heterosexuelle BRD. Lass uns großen.
Das Video der Goldenen Zitronen über die alte Bundesrepublik läuft im Musikvideo-Wettbewerb der Kurzfilmtage Oberhausen. Das Festival findet im Mai nur online statt.
Bei uns war das überhaupt keine schwierige Entscheidung, denn wir denken schon länger darüber nach, wie man ein Festival von den Beschränkungen, die uns ein Ort und ein gewisser Zeitraum vorschreiben, befreien kann.
Das heißt nicht, so Festivalleiter Lars-Henrik Gass, dass die Kurzfilmtage künftig im Netz stattfinden, aber man ist aufgeschlossen für technologische Innovationen. Über den Musikvideo-Publikumspreis wird seit knapp 20 Jahren im Internet abgestimmt und damals schon konnte man Filme online einreichen. Eine Konkurrenz zwischen Online- und Kinoauswertung müsse es sogar nicht geben.
Das Problem ist ja, dass die Kinos völlig überladen sind von Filmstarts. Würden die Kinos endlich einmal ihr Potenzial kuratorisch, programmlich und letztlich auch ihre Zielgruppen sinnvoll zum Einsatz bringen bei der Auswertung von Filmen im Internet, könnte das eine klassische Win-Win-Situation sein. Und es gibt ja erste Ansätze dazu.
Über solche Fragen diskutieren Film- und Kulturschaffende im sehenswerten Festival Videoblog der Kurzfilmtage.
Wir wollen insbesondere Leute aus der Kultur sichtbar machen, die durch diese Krise betroffen sind, aber gleichzeitig über die Zukunft von Kultur, Film, Kino nachdenken. Das Ganze ist wirklich sehr stark getrieben von der Vorstellung, welche Aufgabe hat denn eigentlich ein Festival gesellschaftlich gesehen?
Theaters and dine-in restaurants will be allowed to resume activity on Monday.
Gesellschaftliche Verantwortung hat die Filmbranche im US-Bundesstaat Georgia gezeigt. Sie reagierte ablehnend auf die Ankündigung des Gouverneurs, dass Kinos in den nächsten Tagen wieder öffnen dürfen. In Deutschland ist das momentan undenkbar, aber Ludwig Sporer hofft auf eine Öffnung der Kinos Richtung Sommer, weil sich das Social Distancing in vielen Filmtheatern gut praktizieren ließe.
Wenn ein Kinosaal 350 Plätze hat, kann ich das sehr gut planen, dass ich die Sitzplätze markiere und dann habe ich 50, vielleicht 80 Plätze, die alle weit verteilt sind, ohne das Risiko von Ansteckungen zu erhöhen.
Als Gewinner der Corona-Krise gilt der Streaming-Anbieter Netflix, der eine Rekordzahl an neuen Kunden vermeldet. Aber dafür wollen einer Umfrage zufolge 93% der Deutschen nach der Krise wieder ins Kino gehen, das damit weit vor Sport, Restaurant oder Disco rangiert. Das Kino lebt. Vor 3 Wochen haben wir hier darüber berichtet, dass in Deutschland 2 Autokinos geöffnet sind und es gab seitdem dutzendfach Neueröffnungen.
Christian Berndt über die Herausforderung, vor der die Filmwelt während der Corona-Krise steht. Gerade mal 500.000 Menschen gucken sich das an. Halb so viele wie im letzten Jahr. Über die Show und die Preisträger wollen wir sprechen mit Patrick Wilinski, der mit Sicherheitsabstand hier im Studio ist und zugeschaltet wie beim Fernsehpreis nur ohne Bild Anke Lewicke. Hallo ihr beiden.
Hallo.
Hallo, besser auch ohne Bild bei mir.
Ach komm, das ist doch Understatement. Eine Geistershow mit rund 100 Schalten in die Wohnzimmer der Preisträger und Preisträgerinnen, die zumeist vor weißen Wänden oder Regalen saßen. Hat euch das Konzept überzeugt?
Nein, also für mich war das auch gar kein Konzept. Es war eine Gala eben ohne Publikum, mit den Nominierten per Videotelefonie zugeschaltet. Das stampft man so aus dem Boden, ehrlich gesagt, wenn man nur 2 Tage Zeit hat, um zu reagieren. Aber hier waren es ja fast 3 Wochen, die man Zeit hatte, um sich umzustellen. Und da muss man schon sagen, da hätte einiges gestrafft werden können, schöner werden können, filmischer werden können. Die Bilder der Filme, die gab es ja. Die hätte man ja nicht irgendwie im Raum inszenieren müssen. Und das fand ich dann unterm Strich so ein bisschen traurig, weil die Probleme dieser Veranstaltung, die wir ja seit Jahren bemängeln, hier nochmal ganz deutlich wie in so einem Röntgenbild zutage traten. Und daher würde ich sagen, eher eine vertane Chance.
Anke, wie hätte man die Verleihung anders aufziehen können?
Na, ich habe ja sowieso immer so ein bisschen eine pädagogische Ader, aber die haben ja wirklich so getan, als würde da ein Publikum sitzen und haben dadurch den Moderator manchmal auch ins offene Messer meines Erachtens laufen lassen. Und ich finde, diese Einspieler hätte man doch auch mal nutzen können, um die einzelnen Gewerke so ein bisschen mehr vorzustellen. Wie funktioniert überhaupt Schnitt? Was macht ein Kameramann alles? Oder wie zieht sich ein Drehbuchschreiber zurück? Also da hätte es doch viele Möglichkeiten gegeben, eben nicht so eine eine klassische Show, sondern einfach mal mehr so Hintergrund einfach auch so zu liefern. Das wäre doch die Chance gewesen. Also ich hätte gerne mal mitbekommen, wie ein Tonmann arbeitet, das mal aus nächster Nähe zu sehen.
Und außerdem war das 70. Jubiläum des Deutschen Filmpreises auch das keine Überraschung. Auch das hätte man anders vorbereiten können. Und ich meine, das wussten sie ja, Corona hin oder her. Und ich dachte, diese Einspieler über ein paar deutsche Filme der letzten 70 Jahre.
Und ein Happy Birthday von Edin Hasanovic am Anfang.
Zu wenig.
Das war definitiv zu
wenig.
Schönes
Thema, ja.
Akademiepräsident Ulrich Mattes hatte vorher ja auch gesagt, er wolle mit dem Filmpreis ein Hoffnungssignal für die Filmbranche senden. War es das?
Nee, ich würde sagen, das war es nicht. Auch das wieder eine vertane Chance. Das Ganze begann ja um 22.30 Uhr im ersten Live. Da hatte man immerhin schon die meisten Zuschauer. Da hätte man sich positionieren müssen. Herr Mattes und Frau Grütters, die kamen ja hinten raus, erst kurz vor eins. Da hat niemand mehr zugeguckt. Übrigens, es hat sowieso fast keiner zugeguckt. Gerade kamen die Quoten raus. Eine 500.000 Menschen parallel dazu lief am Anfang die Heute-Show im ZDF. 5,5 Millionen haben dazu gesehen. Da, finde ich, hat man auch einiges wieder mal in den Sand gesetzt.
Wir hatten ja schon
gesagt. Aber ist es überhaupt nicht so, dass die Filmakademie hätte einfach ein bisschen eher schon mal auch an die Öffentlichkeit gehen können, Solidarität mit der Filmbranche und sonst was? Also man hätte gestern Abend doch auch konstruktive Vorschläge machen können, auch von Seiten der Filmakademie.
Es gab ein paar politische Statements, aber über politische Statements von Hasanovic, darüber ging es eigentlich nicht hinaus,
ja,
oder?
Ja, das stimmt allerdings. Und wie gesagt, es ist eine vertane Chance. Man hätte ja sagen können, hier sind wir, das wollen wir, das fordern wir. Frau Grütters war ja lustigerweise im Saal.
Freude kam immer so ein bisschen auf, wenn es Pannen gibt. Wie etwa bei der Verleihung für die beste Regie nach der Lola fürs beste Drehbuch ging auch diese Lola an Nora Finkscheid. Sie war zugeschaltet aus Vancouver, wo sie eigentlich mit Sandra Bullock hätte drehen sollen. Aber auch dort hat Corona die Filmbranche lahmgelegt. Systemsprenger hat ja letztendlich 8 Lolas bekommen. Der überragende Film, Anke, 8 Lolas, die verdient waren.
Na, ich finde, es ist ja häufig bei der Filmakademie, wenn man sich die letzten Jahre anschaut, es gibt immer so eine Überhäufung. Nehmen wir doch mal, Toni Erdmann hat auch unheimlich viele Lolas bekommen. Auch Victoria hat unheimlich viele bekommen. Und ich denke mir, das hat einfach auch mit diesem Abstimmungsverfahren zu tun. Also der Film war in aller Munde, lief letztes Jahr auf der Berlinale, hat viele Zuschauer gehabt im Kino, über 500.000. Er hat ein interessantes, wichtiges Thema, eben ein Heimkind, das alle Systeme sprengt. Man kann richtig mitgehen, es ist ein bewegender Film. Aber ich fand dann 8 doch einfach ein bisschen zu viel. Und ich glaube nach wie vor, wenn man diskutiert, wäre ein anderes Ergebnis da.
Es ist auch, ehrlich gesagt, der Deutsche Filmpreis kein Oscar, der nicht dotiert ist. Hier werden Steuergelder quasi umverteilt. Und da sieht es immer schlecht aus, wenn ein Film der große Abräumer ist. Hier muss man auf eine größere Streuung eigentlich achten.
Sind immerhin 3 Millionen Euro, die insgesamt verteilt werden.
Exakt. Und da kann man nicht so sagen, das war jetzt ein Debütfilm, der alles andere überstrahlt hätte. Das funktioniert so nicht. Andererseits ist die Frage, was bedeutet das fürs deutsche Kino, wenn ein Debütfilm einer Newcomerin alles andere in den Schatten stellt? Ich glaube, das ist auch kein gutes Licht auf das Kino, ja.
Favorit war ja eigentlich Berlin-Alexanderplatz mit 11 Nominierungen, knapp vor Systemsprenger mit 10. Nominiert war auch Undine von Christian Petzold. Beides Filme, also Berlin-Alexanderplatz und Undine, die noch gar nicht im Kino waren. Ihre Starttermine sind in diesem Frühjahr Corona-bedingt verschoben worden. Hätte man doch noch mit der Preisverleihung warten sollen aufgrund der unterschiedlichen Startvoraussetzungen der Filme?
Schwierige Frage. Ich meine, natürlich gibt es durch die Subvention jetzt einfach eine Finanzierungssicherheit für das nächste Projekt. Also das Geld muss ja investiert werden. Aber andererseits, ich meine, immerhin veranstaltet die Filmakademie doch auch Vorführungen im Kino, sodass wer will, sich die Filme auch im Kino ansehen kann. Das ging natürlich dieses Jahr dann gar nicht mehr für Undine und Berlin-Alexanderplatz. Und das ist natürlich dann auch schon ungerecht einfach, dass eigentlich Berlin-Alexanderplatz braucht ja einfach die große Leinwand. Und ich finde sowieso, die Filmakademie müsste es zur Pflicht machen, dass diese Filme auf der Leinwand von den Mitgliedern gesehen werden und nicht per Link oder per DVD dann einfach mal so zu Hause nebenbei eingeschoben werden. Es geht ums Kino.
Immerhin hat Berlin-Alexanderplatz dann unter anderem doch die silberne Lola mit nach Hause genommen. Gestern Abend wurden die Lolas verliehen, die wichtigste nationale Auszeichnung in der Filmbranche. Mit 11 Nominierungen ging Berlin-Alexanderplatz als Favorit ins Rennen. Burhan Kobanis Adaption des Romans von Alfred Döblin. Eine Adaption, die bei ihm ins 21. Jahrhundert weist. Kobani stellt Dublins Lumpenproletariat eine neue Klasse von Ausgebeuteten gegenüber. Franz Bieberkopf ist bei ihm ein junger, geflüchteter Mann aus Guinea-Bissau, der in Berlin strandet und von einem ausbeuterischen System ins nächste rutscht und schließlich als Drogendealer in der Berliner Hasenheide landet. 5 Lolas gewann Berlin-Alexanderplatz schließlich gestern Abend, darunter auch die Silberne Lola als bester Spielfilm. Ich habe mit Burhan Kobani kurz vor der Sendung telefoniert. Guten Tag, Herr Kobani.
Hallo.
Ja, herzlichen Glückwunsch. Erstmal 5 Preise, neben der Silbernen Lola auch eine Lola für die beste Kameragestaltung, die beste Musik, das beste Szenenbild und Albrecht Schuch als bester Nebendarsteller. Alle Preisträger haben gestern die tolle Kooperation mit Ihnen gelobt. Wie haben Sie die Preisverleihung gestern erlebt? Denn man hockt ja dann doch einfach in seiner Wohnung.
Ja, ich war gestern in meinem WG-Zimmer, in dem ich schon seit 10 Jahren lebe, und habe ein iPad gehabt, wo ich mein gesamtes Team auf Zoom getroffen habe. Dann habe ich auf meinem Handy die Verbindung zum Deutschen Filmpreis und auf meinem Rechner habe ich mir den Deutschen Filmpreis angeschaut. Und ich war so ein bisschen medienverwirrt, weil ich nicht wusste, so wo sind wir eigentlich gerade. Und das Lustige war auch, irgendwie war mein Internet auch 10 Sekunden langsamer als das vom Rest der Welt. Und jedes Mal, wenn es einen Preis gab, haben die anderen schon angefangen zu jubeln. Und ich war so, oh Gott, oh ja, toll, das war super. Und es war wirklich eine weirde Mischung aus, ich hatte noch nie so viel Enge und Nähe meinem Team während der Preisverleihung. Gleichzeitig war ich doch nie so weit vom Preis entfernt. Und dass wir die Filme, die Palme bekommen haben für Szenenbild, Musik, Kamera und Nebendarsteller, das ist erstmal fucking großartig. Also Entschuldigung, es ist der Hammer, dass man so tolle und auch so viele Preise bekommen kann für den Film. Und gleichzeitig geht es auch einfach um eine Entscheidung für ein Thema und für das, was einem Film wichtig ist.
Berlin-Alexanderplatz ist ja visuell ein sehr aufregender Film. Also wir begleiten den Protagonisten Francis bei seiner Reise durch Berlin, bei seinem Versuch, Fuß zu fassen in der Stadt. Und die Kamera ist auch immer so ein bisschen Ausdruck seiner Gefühlslage, wenn sie dann so kreist und einen ganz haltlos und schwindelig macht. Wir haben ja schon es gesagt, es gab Lolas für die beste Kamera und ja auch das beste Szenenbild. Wie stimmig finden Sie das? Wie sehr freut Sie das?
Wir haben diesen Film als einen Trip konzipiert und das ist natürlich etwas, was visuell und auf der Gehörebene einfach mitreißt. Natürlich finde ich es schade, dass wir als Autoren, also mein Mitautor Martin Bink, mit dem ich auch schon seit 10 Jahren arbeite, dass wir zwar nominiert worden sind, aber nicht gewonnen haben, weil wenn man Film nimmt, ist es das Bild, der Ton und das gesprochene Wort. Und gleichzeitig ist die Gemengelage natürlich immer so, es werden viele Filme nominiert und man sitzt halt da und denkt, ach scheiße, aber okay, weil dieser Kollegin gönne ich das einfach und das Thema ist wichtig und deshalb ist es auch gut, dass sie gewonnen hat, aber natürlich, Mensch.
Ja, gerade auch wenn man als Favorit ins Rennen geht, oder? Dann sind mit 11 Nominierungen ja auch die Erwartungen höher, als wenn man so ein bisschen als Außenseiter sozusagen ins Rennen geht.
Ich finde, 11 Nominierungen und 5 Preise ist ein guter Schnitt.
Das stimmt wiederum auch.
Und das liegt in der Natur der Sache. Man tritt ja an, um zu gewinnen. Aber gleichzeitig geht es ja um viel mehr. Wissen Sie, momentan ist es so, dass die Kinos in Deutschland sind so am Kämpfen und müssen mit so viel Kraft sich gerade über Wasser halten. Und wir machen Filme fürs Kino. Und diese Preise sind für mich auch immer so ein bisschen ein Zeichen dafür, dass wir versuchen, das Kino am Leben zu halten. Dieser Ort, an dem man halt zusammenkommt und so sehr mich das traurig macht, dass wir nicht gewonnen haben, so sehr ist es trotzdem auch ein Beleg dafür, dass wir weiterhin Kinofilme machen sollten, weil die Leute das anschauen wollen.
Ja, es ist ja auch irgendwie ein bisschen traurig. Berlin-Alexanderplatz lief auf der Berlinale, hätte dann in die Kinos kommen sollen. Stattdessen kam Corona, die Kinos machten zu, der Filmstart wurde jetzt erstmal verschoben. Filmakademie-Präsident Ulrich Mattes wollte mit der Veranstaltung des Filmpreises ja auch ein Hoffnungssignal für die Filmbranche senden. Kann ein Filmpreis das? Vielleicht auch durch die Preisgelder?
Was diese Preisgelder machen, ist, dass sie uns am Leben erhalten. Ich meine, im Gegensatz zu vielen anderen Ländern ist es ja so, dass wir als Gemeinschaft, als Gesellschaft entschieden haben, dass uns Kultur und Unterhaltung so viel wert ist, dass wir das fördern und bezahlen. Und insofern ist dieser Preis natürlich ein Signal.
Über einen Preis möchte ich noch sprechen.
Ja, gerne.
Zwar über den für den besten Nebendarsteller, Albrecht Schuch. Im Film so ein mephistophelischer Mann, mit dem sich der Protagonist Francis anfreundet. Ein gekrümmter, stotternder, sexsüchtiger Verführer. Auch Rainer Werner Fassbinder hat diese Figur schon für seinen Fernsehmehrteiler sehr gereizt. Was hat Sie an dieser Figur fasziniert?
Als Autor ist es ein Heidenspaß, den Teufel zu schreiben. Wissen Sie, als Autor darf ich in die tiefsten Abgründe meiner selbst gehen, auf Papier bringen und ich finde dann jemanden als Regisseur, der das umsetzt. Es hat ganz, ganz lange gedauert, mit Albrecht auch so einen Punkt zu finden, wo er gesagt hat, ich bin nicht sicher genug, eine Rolle zu spielen, weil er natürlich auch immer Angst hatte, dass er dann nicht mehr rauskommt. Aber er konnte halt immer wieder den Teufel spielen und ihn auch wieder abschütteln. Und das ist eine große Leistung.
Was wünschen Sie sich denn jetzt, was mit Berlin-Alexanderplatz passiert?
Ich hoffe ganz, ganz dringend. In meinem Film geht es um die Community von Flüchtlingen in Deutschland. Und der Film fängt an auf dem Meer, wo zwei Menschen am Ertrinken sind. Und ich glaube, so sehr wir gerade in einer Zeit sind, in der wir als gesamte Gesellschaft traumatisiert werden durch ein Virus und dieses unsichtbare, gefährliche Ding, was uns voneinander abhält, so sehr dürfen wir nicht vergessen, dass in diesem Monat oder eineinhalb Monaten des Lockdowns trotzdem Menschen auf dem Meer ertrunken sind, weil sie für sich und ihre Kinder eine bessere Zukunft erhofft haben. Und die erzählen die Geschichte von einem dieser Menschen. Ich hoffe wirklich, wirklich, dass wir nach dieser Zeit der Isolation und irgendwie dieser Corona-Krise den Blick wieder aufmachen für Menschen, die weiterhin und auch davor schon gelitten haben und gekämpft haben und gehofft haben, gestorben sind. Und für diese Menschen ist mein Film halt ein Botschafter. Und ich hoffe, dass dieser Botschafter ein Ohr findet, ein Publikum findet, Menschen findet, die aufmerksam sind.
Burhan Kobani, der Regisseur von Berlin Alexanderplatz. Vielen Dank für das Gespräch.
Ich danke Ihnen.
Wir sprechen weiter über den Deutschen Filmpreis, der gestern Abend verliehen wurde, mit Patrick Welinski und Anke Lewicke. Wir wollen jetzt einmal die weiteren Auszeichnungen näher beleuchten, die Schauspielerinnen und Schauspieler darunter. Ich habe ja gerade mit Burhan Kobani schon über Albrecht Schuch in Berlin-Alexanderplatz gesprochen. Er bekam die Lola als bester Nebendarsteller für die Rolle des ausgeflippten Gegenspielers des Helden in Berlin-Alexanderplatz und die Lola als bester Hauptdarsteller für seine Rolle als geduldiger Erzieher in Systemsprenger. Hier ist Schuch so eine Art tickende Zeitbombe. Also, ihr beiden, wurde hier ein Schauspieler mit vielen Gesichtern ausgezeichnet?
Ja, würde ich so sagen. Also ich finde den schon sehr interessant. Also auch gerade als Kobani nochmal gesagt hat, dass er den ja so bewusst als Mephisto inszeniert hat. Und da ist mir auch nochmal klar geworden, wie er sich mit seiner Performance, also mich auch immer als Zuschauerin, so um den Finger gewickelt hat und habe auch verstanden, warum der Held ihm eigentlich immer die Freundschaft gehalten hat, obwohl der Typ ihn ja immer hintergangen ist. Und ich finde, Schuch kommt ja auch vom Maxim Gorki Theater und das scheint mir ohnehin eine gute Experimentierstube zu sein. Jonas Dassler, wir erinnern uns, der war letztes Jahr nominiert für seine Rolle als Fritz Honka bei Fatih Akins, der goldene Handschuh. Und das ist schon, sind schon interessante Typen. Und ich habe einfach das Gefühl, wir haben in Deutschland unheimlich viel Schauspieler, Schauspielerinnenpotenzial. Es wird aber gar nicht so genutzt. Also vor ein paar Jahren hat ja Laura Tonke mal beides gewonnen. Beste Nebendarstellerin, beste Hauptdarstellerin. Ja, und dann ist es plötzlich um sich still geworden, als würden sich die Regisseure, Regisseurinnen nicht trauen, dieses Potenzial dann weiter auszuschöpfen oder nochmal anders zu inszenieren.
Ich finde dennoch zwei Auszeichnungen etwas exzessiv. Und wenn ich an Hollywood denke, würde man sich niemals erlauben, zweimal den gleichen Schauspieler auszuzeichnen für zwei Kategorien, weil daraus ja auch, finde ich, ein falsches Verständnis von Rollenbild darstellt. Ich finde ihn in Berlin-Alexanderplatz herausragend und er war da wirklich konkurrenzlos, weil er wirklich der Nebendarsteller ist, der den Hauptdarsteller wirklich durch seine Reise begleitet. Also das ist eigentlich mal ein deutscher Film, der eine Nebenfigur erschafft. Die Idee des Nebendarstellers, das gibt es in deutschen Drehbüchern eigentlich in der Form gar nicht. Bei den Hauptdarstellern finde ich ihn nun, ja, das war ja fast eine Nebenrolle in Systemspringer, muss man sagen. Da ist er dort nur nominiert und da gab es jemanden wie Jan Bülow zum Beispiel, der den Udo Lindenberg spielt. Da kann man den Film finden, wie man möchte und dennoch ist er wirklich der Hauptdarsteller, der sich versucht, in eine Figur hineinzuarbeiten, die für Deutschland sehr wichtig ist und auch für eine gewisse Musikszene sehr wichtig ist. Ich finde, diese zwei Preise verzerren da auch das Bild.
Systemsprenger, hatten wir ja schon gesagt, hat mächtig abgeräumt, auch bei den Schauspielerinnen. Die Lola als beste Darstellerin bekam die 11-jährige Helena Zengel überreicht. Wie seht ihr das? Kann man ein Kind fürs Spielen eigentlich schon auszeichnen?
Ja, ich finde schon. Es gab ja Festivals, wo der Darstellerpreis an Tiere ging. Also man kann schon unterschiedliche Auffassungen bekommen. Und sie trägt diesen Film ja. Ihre Energie, ihr Schreien ist das, was diesen Film letztendlich auch als Zuschauer so interessant macht. Weil eigentlich finden wir sie furchtbar, dieses Brüllen. Und trotzdem wollen wir irgendwie wissen, wie geht's mit ihr weiter. Das ist ja auch keine Newcomerin dahingehend, dass sie noch nie vor der Kamera stand. Sie hat davor schon ein paar Filme gemacht. Das kann man so machen, auch wenn ich persönlich den Preis lieber Anne Ratte-Polle gegönnt hätte. Weil das ist so eine Schauspielerin, wie Anke schon gesagt hat, die unter dem Radar viel. Also dieses eine, die nicht nur auf Bühnen in Deutschland sehr bekannt ist, aber auch immer, wenn sie im Film auftaucht, zieht sie die Kamera magisch an. Das ist wirklich so eine Persönlichkeit, die ich sehr spannend finde.
Anke.
Ja, wir haben ja auch Gabriela Maria Schmiede noch gehabt, auch aus Systemsprengerin. Das finde ich ist auch so eine tolle Schauspielerin. Sie spielt hier ja die Erzieherin, die dann irgendwann einfach so zusammenbricht. Und wir kennen sie aus frühen Andreas Dresen-Filmen, die Polizistin. Und sie hat so einen ganz anderen Glamour und kann sich aber auch dabei so bodenständig spielen. Also eigentlich toll.
Wurde Systemsprenger mit den vielen Preisen eigentlich überaus gezeichnet? Hätte man die Lolas besser verteilen können?
Ja, ich finde schon überaus gezeichnet. Ich hatte es ja schon im ersten Take so ein bisschen erwähnt, dass ich finde, dass auch ein Film wie Lara durchaus in irgendeiner Kategorie einen Preis verdient hätte. Es gilt das gesprochene Wort, ist auch ein Film, der kriegt jetzt so die bronzene Lola, aber was bedeutet das? Hätte man da nicht zum Beispiel auch vielleicht das Drehbuch mal geben können für einen Film, der ja auch von Flüchtlingen erzählt, aber auch von einer gewissen anderen Art und Weise von Liebe und Melodrama auch nochmal anders aufarbeitet. Ich finde, da wäre mehr möglich gewesen.
Ja, oder nehmen wir doch auch mal Christian Petzold, der eben nicht in der Akademie mit drin ist. Und wenn die Akademie, wenn es um eine andere Art von Erzählen geht, was nicht so psychologisch aufgebaut ist, sondern wo die Bilder mehr über Stimmungen erzählen, wo auch mal ein Diskurs innerhalb eines Bildes eröffnet wird, sowas wird dann einfach nie ausgezeichnet. Also es ist doch schon eher das Kino, was thematisch wichtig ist oder was uns Publikum an die Hand nimmt.
Apropos thematisch, es hat lange gedauert. Mittlerweile gibt es auch eine Lola für den besten Dokumentarfilm. Dieser ging an Born in Evin von Mariam Zare verdient. Es gab ja große Konkurrenz.
Ja, das ist eine gute Frage, Anke. Ist es verdient?
Nein, ich würde sagen nein. Also ich meine, das ist ein sehr persönlicher Film. Es geht um die Regisseurin. Sie ist in diesem Gefängnis, wo die ganzen politischen Gefangenen, nachdem Ayatollah Khomeini die Macht übernommen hat, drin waren. Dort wurde sie geboren. Sie sucht mit ihrer Mutter die Auseinandersetzung. Aber nehme ich dagegen eben Heimat ist ein Raum aus Zeit von Thomas Heise. Das ist ja auch eine Familiengeschichte. Und gleichzeitig ist sie aber auch eine deutsche Geschichte. Sie geht in dem Ersten Weltkrieg los, geht dann zwischen den Weltkriegen bis in die DDR hinein. Und er benutzt ja nur Familiendokumente, Briefe, Tagebuche, Eintragungen, liest das alles selbst ruhig vor. Thomas Heise dazu einfach so assoziierende Bilder. Das ist natürlich nochmal ein ganz anderer Wurf, aber ich kann nur sagen, der Film ist 3,5 Stunden lang. Ich meine, da muss man einfach im Kino sehen. Und da ist es auch wieder, ich bin wie eine Langspielplatte mit Sprung, ich weiß es, aber man muss da was ändern, damit so ein Film auch von der Akademie gebührend wahrgenommen wird und Thomas Heise einfach auch das Geld bekommt für seinen nächsten Film.
Bis hierhin vielen Dank an Patrick Welinski und Anke Lewicke. Es gab gestern während der langen und zähen Verleihung doch einen bewegenden Moment, wenn auch ohne Standing Ovations, sondern vielmehr durch die Worte, die der Preisträger der Ehrenlola gefunden hat, Edgar Reitz. Ich konnte mit Edgar Reitz, dem Regisseur der großartigen Heimatfilme, telefonieren. Das Interview gibt es gleich zu hören. Ein Preis bei den Lolas ist ja traditionell schon immer vorab bekannt. Der Ehrenpreis für herausragende Verdienste um den deutschen Film. Und für solch herausragende Verdienste wurde in diesem Jahr der große Edgar Reitz geehrt. Auch er nahm den Preis virtuell entgegen zu Hause in seinem Haus in München.
Salome, meine Frau, ist die ganze Zeit bei mir. Und ich denke, das Private ist immer auch etwas Allgemeines, wenn man es ernsthaft versteht. Komm, Salome,
Prost.
Ein Prosit. Prost. Prost auf das Kino der Zukunft.
Edgar Reitz aus seinem Zuhause in München gestern bei der Preisverleihung, den Lolas. Edgar Reitz hat vor allem mit seinem Heimatfilm unvergesslich poetische Menschen und Bilder erfunden. Das hat der Akademiepräsident Ulrich Mattes über die Filme des mittlerweile 87-jährigen Regisseurs gesagt. 1984 kam Reitz' Film Heimat, eine deutsche Chronik, heraus, in dem er die Geschichte einer Familie in einem fiktiven Dorf im Hunsrück erzählt. Die Geschichte seiner Heimat. Drei weitere Filme hat er seither über die Menschen in Schabach gedreht. 60 Stunden, in denen passiert, was im Leben ebenso passiert. Arbeit und Liebe, Krankheit und Tod, Abschied und Wiedersehen. Ich habe mit Edgar Reitz vor der Preisverleihung gesprochen.
Ja, guten Tag, Frau Burg.
Die Liste Ihrer Preise, die es bislang gibt, ist beeindruckend lang. Was bedeutet Ihnen eigentlich ein Ehrenpreis und wie fühlt es sich an, ihn, wie es heißt, für herausragende Verdienste um den deutschen Film zu bekommen?
Naja, das klingt so ein bisschen nach Abschied oder Abschluss oder so. So verstehe ich es aber Gott sei Dank deswegen nicht, weil ich sowieso was in der Schublade habe, worüber ich übrigens nicht sprechen möchte. Ja, da hat man so seinen Aberglauben, das macht man nicht gerne. Aber ja, freut mich, ja.
Gleichzeitig ist es ja ein merkwürdiges Jahr, diesen Preis zu bekommen. Die Kinos sind zu, die Filmbranche hat sehr existenzielle Sorgen. Es ist ja interessant zu beobachten, was Filmemacher gerade so tun. Roger Corman zum Beispiel ruft dazu aus, ihm Kurzfilme zu schicken. Pedro Almodovar schrieb in seinem Quarantäne-Blog von neuen Filmideen, die er hatte. Was stellt die Quarantäne mit der Kreativität bei Ihnen an?
Also es ist natürlich ein Zustand, in dem man sich sehr auf sich selbst bezieht. Das ist durch den äußeren Umstand gegeben, da kann man gar nicht dran vorbei. Man begegnet sich selbst in einer intensivierten Form. Man hat auch nicht die Ausflugsmöglichkeit, auszubüchsen vor sich selber. Das ist für manche, für Künstler auch, manchmal vielleicht sogar heilsam. Also ich habe begonnen, meine Autobiografie zu schreiben, mit der ich vor 4 Jahren schon angefangen habe und immer wieder unterbrochen wurde durch öffentliche Herausforderungen. Und man bevorzugt dann natürlich immer die Aufgaben, die einem aus der Gesellschaft herauszukommen. Jetzt entfällt das. Jetzt kann man eigentlich immer nur noch seine eigenen Gedanken verfolgen und das tue ich so gut ich kann.
In einem Gespräch mit Alexander Kluge haben Sie vor einigen Jahren mal gesagt, indem wir unser Leben erzählen, erfinden wir es neu. Was bedeutet das für das Schreiben einer Autobiografie?
Das ist natürlich eine der Gesetzmäßigkeiten der Erzählkunst. In dem Augenblick, wo wir anfangen, eine Geschichte zu erzählen, fiktionalisieren wir unser Leben. Das können wir gar nicht anders. Wir fügen immer irgendetwas ein oder unterdrücken etwas, akzentuieren, beschönigen. Und auf die Weise würde ich sagen, ist es ganz und gar unmöglich, einfach nur direkt die Wahrheit zu erzählen. Die erste Krise habe ich schon gerade. Weil man kommt dann natürlich an so Punkte, wo man merkt, mein Leben ist gar nicht mehr nur mein Leben. Mein Leben ist auch das Leben anderer. Und in der Erinnerung anderer sind Teile meines Lebens vielleicht besser aufbewahrt als in meinem Kopf. Also an dieser Stelle kann man dann nicht mehr ruhig an seinem Schreibtisch bleiben, weil man weiß, ich bin hier gar nicht der einzige Kompetente. Da gibt es andere und an der Stelle, an der ich jetzt gerade hänge, da bleibt mir nichts anderes übrig, als Kontakt aufzunehmen mit Leuten, die in dieser Zeit eine Rolle gespielt haben. Und das ist in Corona-Zeiten übrigens ganz schön. Man ruft endlich mal wieder Leute an, mit denen man lange nicht gesprochen hat.
Und man trifft sie an. Die haben Zeit zu reden.
Man trifft sie an. Ja.
Der britische Guardian hat ihren weit über 60-stündigen Heimatzyklus vor kurzem als Serie in Corona-Zeiten empfohlen und sich dabei auch auf die New York Times bezogen, die dabei von der ultimativen hochintellektuellen Soap-Opera sprach. Also der Zyklus, Ihr Heimatzyklus, wird häufig mit heutigen Serien in Verbindung gebracht. Finden Sie sich da wieder?
Ja, also da kursieren ja solche Meinungen. Ich war kürzlich, also vor der Krise in Italien noch in Mailand, da standen dann in den Zeitungen große Überschriften, Heimat ist die Mutter aller Serien. Also ich sehe es nicht ganz so. Bei mir hat das seine Wurzel in der Erzählmenge oder in der Gattung des Erzählens. Also in der Literatur kennen wir ja die Dramatik und die Epik. Die Kinokultur, da gelten sozusagen auch die dramatischen Regeln und Dramaturgie des Films hat es immer wieder gegeben. Ich habe sehr früh herausgefunden, dass die dramatische Form nicht meine Welt ist. Ich bin ein Epiker. Ich bin ein Erzähler, der seine Freude an der Beschreibung der einzelnen Situationen und der Vertiefung in die Momente hat. Und indem ich mich diesem Talent oder Ansatz hingegeben habe, ist von alleine das entstanden, was man dann eine Serie nennt. Aber was ich nicht mache, sind künstliche Eingriffe dramaturgischer Art, die das dramatisieren oder die solche Cliffhanger einbauen und die von einer Folge bis zur nächsten mit irgendwelchen spannungsdramaturgischen Elementen arbeiten. Das sind alles Dinge, die ich überhaupt nicht der Epik zuordnen würde. Die ruinieren sozusagen diese Erzählform wieder.
Was Sie geschaffen haben, eine sehr, sehr komplexe Auseinandersetzung mit der Geschichte, mit der Heimat, mit dem Auswandern. Seit dem Beginn der 1990er Jahre ist Heimat aber nur noch mal verstärkt Gegenstand politischer Debatten geworden. Sie wurden immer wieder dazu befragt und Sie haben auch häufiger gesagt, wie Sie es auch leid waren. 2013 haben Sie dann aber noch eine Fortsetzung der Trilogie gemacht, Die andere Heimat. Da ging es um die Auswanderungswelle aus dem Hunsrück nach Brasilien Mitte des 19. Jahrhunderts. War das Ihnen dann doch auch noch ein Bedürfnis, sich nochmal mit dem Thema auseinanderzusetzen und sich dann vielleicht doch auch in eine gesellschaftliche Debatte einzumischen?
Also ich sah mich in dieser Zeit in einer Welt, in der unzählige Menschen ihre Heimat verlassen. Und das sind nicht die Deutschen wie damals, sondern Menschen aus vielen anderen Regionen der Welt. Und das war mir sehr wichtig, dass wir uns einmal klar machen, dass es immer mit einem Schmerz verbunden ist, mit einem Ausreißen der Wurzeln und einer schweren psychischen Belastung, wenn ein Mensch seine Heimat verlässt und irgendwo in der Welt versucht zu überleben. Und dass wir mit diesem Blick oder mit dieser Erfahrung, die wir doch am eigenen Leibe gemacht haben, als ein Land, das mal ein Auswanderungsland war, das haben wir auch wieder mal so verdrängt und vergessen.
Das sagt der Ehrenpreisträger beim Deutschen Filmpreis Edgar Reitz. Gestern Abend wurden die 70. Lolas verliehen. Für Vollbild verabschiedet sich Susanne Burg.